frische Hörbücher täglich. Kurz und knackig.
Buchpott.
Buchpott.
Ein Bildschirm starrt dich an. Jede Sekunde deines Lebens. In deiner Wohnung. Auf der Straße. Bei der Arbeit. Jede Geste, jeder Gedanke könnte dein Ende sein. Die Vergangenheit wird jeden Tag neu geschrieben. Die Wahrheit ist, was die Partei seid. Und der allmächtige Großi-Bruder wacht über alles.
Klingt wie ein Albtraum, oder? Aber genau das ist die Welt, in die uns George Orwell in seinem legendären Roman 1984 entführt. Und heute schnappen wir uns diesen Brocken, diesen Klassiker, der aktueller kaum sein könnte, und zwar in einer brandneuen, zeitgemäßen Übersetzung von Eike Schönfeld.
Vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, Schullektüre. Aber stopp, gib uns eine Chance, dir zu zeigen, warum dieses Buch dich umhauen wird. Und warum der Typ, der es geschrieben hat, auch fast 75 Jahre nach seinem Tod noch voll den Nerv unserer Zeit trifft. Herzlich willkommen bei Buchpott, eurem täglichen Update aus der Welt der Bücher.
Und bevor wir tief in die graue, beklemmende Welt von Ozeanien eintauchen, stellen wir uns kurz die Frage, wer war George Orwell? Und warum ist er immer noch so verdammt relevant für uns?
George Orwell, der eigentlich Eric Arthur Blair hieß, geboren 1903, gestorben 1950, war ein ziemlich cooler und kritischer Kopf. Stell dir einen Menschen vor, der nicht nur am Schreibtisch saß, sondern rausging und das echte Leben aufgesogen hat. Auch die unbequemen Seiten.
Er wuchs in einer Zeit großer Umbrüche auf, erlebte Armut, kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg gegen den Faschismus und sah mit eigenen Augen, wie Macht korrumpiert und wie leicht die Wahrheit verdreht werden kann. Das hat ihn natürlich extrem geprägt und seine Sicht auf die Welt geformt.
Orwell war kein Theoretiker im Elfenbeinturm. Er war Journalist, Essayist und Romancier. Und er hatte eine Mission. Er wollte die Augen öffnen. Er hasste Ungerechtigkeit, Totalitarismus, also Diktaturen, die alles kontrollieren wollen. Und vor allem die Manipulation von Sprache und Wahrheit.
Er sah schon damals, wie gefährlich es ist, wenn Regierungen oder mächtige Gruppen anfangen zu lügen, Fakten zu verdrehen und eine Sprache zu benutzen, die das Denken einschränken soll. Das war für ihn die ultimative Waffe der Unterdrückung.
Was macht ihn heute so besonders für uns? Ganz einfach. Die Themen, über die Orwell schrieb, sind heute vielleicht sogar noch präsenter als zu seiner Zeit. Denk mal nach. Überwachung durch Kameras und im Internet. Big Brother is watching you. Ist sein Spruch.
Fake News und Propaganda in sozialen Medien, die Art, wie Sprache benutzt wird, um uns zu beeinflussen, Politikersprech, Werbeslogans, die Frage, was Wahrheit überhaupt noch ist in einer Welt voller Filterblasen. Orwell hat all das vorausgesehen.
Und er hat es in seinen Büchern, besonders in 1984 und auch Farm der Tiere, in krasse, aber erschreckend klare Geschichten verpackt. Er hat uns eine Sprache gegeben, um über diese Phänomene zu sprechen.
Okay, schnall dich an. Wir tauchen jetzt tief ein in die Welt von 1984. Vergiss alles, was du über Freiheit und Privatsphäre zu wissen glaubst. Wir landen in Ozeanien, einem der drei Superstaaten, die die Welt unter sich aufgeteilt haben.
Diese Superstaaten befinden sich in einem permanenten, aber irgendwie unwirklichen Krieg. Unser Schauplatz ist London, das hier aber Luftstützpunkt 1 heißt. Schon der Name klingt kalt und militärisch, bei jeder Menschlichkeit.
Das Leben in Ozeanien wird von der Partei beherrscht. Angeführt von einer mysteriösen Figur namens Großer Bruder. Sein Gesicht ist überall. Auf Plakaten, auf Münzen und vor allem starrt es dich aus den allgegenwärtigen Telebildschirmen an.
Diese Dinger sind wie Fernseher, aber sie senden nicht nur, sie empfangen auch. Sie beobachten und belauschen dich rund um die Uhr, in deiner Wohnung, auf der Straße, bei der Arbeit. Privatsphäre? Gibt's nicht.
Jeder unbedachte Gesichtsausdruck, jedes Selbstgespräch kann dich verraten. Die Gedankenpolizei ist überall, immer auf der Jagd nach Gedankenverbrechen. Also dem Denken von Dingen, die der Parteilinie widersprechen.
Die Partei kontrolliert absolut alles. Es gibt vier Ministerien mit verdrehten Namen. Das Ministerium für Wahrheit ist zuständig für Propaganda, Lügen und die ständige Umschreibung der Geschichte, damit sie immer zur aktuellen Parteilinie passt.
Das Ministerium für Frieden führt den Krieg. Das Ministerium für Liebe ist das Folterzentrum, das Abweichler umerzieht. Und das Ministerium für Überfluss verwaltet die knappen Ressourcen und sorgt dafür, dass die meisten Menschen in Armut leben. Ziemlich zynisch, oder?
In dieser grauen, erdrückenden Welt lebt Winston Smith. Er ist ein kleiner Angestellter im Ministerium für Wahrheit. Sein Job ist es, alte Zeitungsartikel und Dokumente so zu ändern, dass die Vergangenheit immer mit dem übereinstimmt, was die Partei gerade behauptet.
Wenn die Partei sagt, Ozeanien war schon immer mit Eurasien im Krieg und nie mit Ostasien verbündet, obwohl Winston sich dunkel erinnert, dass es letzte Woche noch andersherum war, dann muss er die Beweise fälschen. eine absurde, aber tödlich ernste Arbeit.
Winston ist um die 40, wirkt äußerlich angepasst, aber innerlich brodelt es in ihm. Er hasst die Partei, er hasst Big Brother, er hasst die Lügen und die Unterdrückung. Er sehnt sich nach Wahrheit, nach Schönheit, nach echten menschlichen Beziehungen.
Und nach einer Zeit, von der er nur noch vage Ahnungen hat, einer Zeit vor der Partei. Dieser innere Widerstand ist brandgefährlich. Schon der kleinste Fehltritt kann ihn ins Ministerium für Liebe bringen.
Alles beginnt damit, dass Winston etwas Unerhörtes tut. Er kauft auf dem Schwarzmarkt ein wunderschönes altes Notizbuch mit cremefarbenen Seiten. Ein Relikt aus der Vergangenheit, aus einer anderen Zeit.
In seiner Wohnung, in einer kleinen Nische, die der Telebildschirm nicht direkt einsehen kann, glaubt er zumindest, beginnt er, Tagebuch zu schreiben. Das ist ein extremes Gedankenverbrechen, die ultimative Rebellion des Geistes.
Seine erste Eintragung, immer wieder wiederholt. Nieder mit dem großen Bruder. Allein dieser Akt des Schreibens, des Festhaltens seiner eigenen Gedanken und Erinnerungen, ist eine Rebellion. Er weiß, dass er damit sein Todesurteil unterschreibt, aber er kann nicht anders.
Er muss einen Weg finden, seine Menschlichkeit auszudrücken, seine eigenen Gedanken zu formulieren, bevor die Partei sie ihm nehmen kann. Das Tagebuch ist sein geheimer Zufluchtsort, sein einziger Besitz, der ihm das Gefühl gibt, noch ein Individuum zu sein.
Eines Tages bei der Arbeit rutscht ihm eine junge Frau im Gang scheinbar aus und drückt ihm dabei heimlich einen Zettel in die Hand. Winston ist panisch. Ist es eine Falle der Gedankenpolizei?
Die Frau heißt Julia, arbeitet in der Romanabteilung des Ministeriums und wirkt eigentlich wie eine linientreue Parteigenossin. Doch auf dem Zettel steht: Ich liebe dich. Das ist der Beginn einer leidenschaftlichen, aber streng geheimen Affäre.
Sie treffen sich an abgelegenen Orten auf dem Land, später mieten sie sogar das Zimmer über dem Trödelladen, in dem Winston das Tagebuch gekauft hat. Ein vermeintlich sicherer Hafen ohne Telebildschirm. Ihre Beziehung ist Winstons größte Hoffnung.
Für ihn ist ihre Liebe ein politischer Akt, ein Schlag gegen die Partei, die alle persönlichen Bindungen und Freuden zerstören will. Julia ist da pragmatischer. Sie hasst die Partei auch, aber ihre Rebellion ist eher körperlich, instinktiv.
Sie will einfach nur Spaß haben, die Regeln brechen, wo es geht, aber sie interessiert sich weniger für die großen politischen Zusammenhänge oder eine organisierte Revolution. Dieser Unterschied zwischen ihnen wird später wichtig.
Ihre gemeinsame Zeit ist ein kurzer, intensiver Sommer der Freiheit inmitten der Unterdrückung. Sie erleben Intimität, Zärtlichkeit. Dinge, die die Partei auszurotten versucht, weil sie Loyalitäten schaffen, die nicht auf den großen Bruder gerichtet sind.
Winston ist fasziniert von O'Brien, einem hohen Tier der inneren Partei. Er wirkt intelligent, anders. Und Winston klammert sich an die vage Hoffnung, O'Brien könnte ebenfalls ein Gegner des Systems sein und vielleicht sogar zur legendären Untergrundorganisation Bruderschaft gehören.
Tatsächlich nimmt O'Brien Kontakt auf und lädt Winston und Julia in seine luxuriöse Wohnung ein, Ort, an dem er den allgegenwärtigen Telebildschirm einfach ausschalten kann. Dort gibt er sich als Mitglied der Bruderschaft aus.
Er weiht sie scheinbar in Geheimnisse des Widerstands ein und überreicht Winston Goldsteins verbotenes Buch. Dieses enthüllt angeblich die wahren, machtbesessenen Ziele der Partei und die Mechanismen ihrer Kontrolle.
Winston verschlingt die Zeilen, fühlt sich bestätigt und endlich Teil von etwas Größerem. Doch die ganze Situation wirkt fast zu perfekt und ein unheimliches Gefühl bleibt: Ist O'Brien wirklich der, der er vorgibt zu sein?
Der Moment der Wahrheit kommt brutal und unerwartet. Mitten in ihrem gemieteten Zimmer, ihrem Zufluchtsort, hören Winston und Julia eine eiserne Stimme hinter einem Bild an der Wand. Dort war die ganze Zeit ein Telebildschirm versteckt.
Soldaten der Gedankenpolizei stürmen herein. Der Trödelladenbesitzer, Mr. Charrington, entpuppt sich als Agent der Gedankenpolizei. Alles war eine Falle. Winston und Julia werden getrennt und abgeführt. Ihr kurzer Traum von Freiheit und Liebe ist vorbei.
Sie landen dort, wo alle Abweichler landen. Im Ministerium für Liebe. Was nun folgt, gehört zum beklemmendsten, was je geschrieben wurde. Das Ministerium für Liebe ist ein Ort ohne Fenster. Ein Labyrinth aus Zellen und Folterkammern.
Winston durchleidet Wochen und Monate der Demütigung, des Hungers, der Schläge und der raffinierten psychologischen Folter. Er sieht andere Gefangene brechen, er wird selbst an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Und dann taucht O'Brien wieder auf. Aber nicht als Mitverschwörer, sondern als Winstons Hauptfolterer und Lehrer. Die ganze Sache mit der Bruderschaft war eine Lüge. Eine ausgeklügelte Methode, um Abweichler wie Winston zu identifizieren und zu fangen.
O'Brien erklärt Winston geduldig und fast freundlich die wahre Philosophie der Partei. Es geht nicht um das Wohl der Menschen, nicht um irgendeine Ideologie. Es geht einzig und allein um Macht. Reine, absolute, ewig währende Macht.
Macht ist kein Mittel, sie ist ein Zweck, sagt O'Brien. Man errichtet keine Diktatur, um eine Revolution zu sichern, man macht die Revolution, um die Diktatur zu errichten. Der Zweck der Verfolgung ist die Verfolgung. Der Zweck der Folter ist die Folter. Der Zweck der Macht ist Macht.
O'Brien will Winston nicht einfach nur töten. Er will ihn heilen, ihn umerziehen. Er will Winstons Verstand brechen und neu formen, bis Winston die Partei nicht nur akzeptiert, sondern aufrichtig liebt.
Er zwingt Winston, die Prinzipien des Doppeldenks zu akzeptieren. Die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig zu hegen und beide für wahr zu halten. Das berühmteste Beispiel: O'Brien hält 4 Finger hoch.
Und foltert Winston so lange, bis dieser nicht nur sagt, sondern wirklich glaubt, er sehe 5 Finger, wenn die Partei es befiehlt. 2 + 2 = 5, wenn die Partei es will. Die objektive Realität existiert nicht, nur die Realität, die die Partei erschafft.
Winston widersteht lange. Sein Geist klammert sich an die Wahrheit, an seine Erinnerungen, an seine Liebe zu Julia. Doch O'Brien hat noch eine letzte Waffe. Raum 101.
In Raum 101 wartet auf jeden Gefangenen das individuell Schrecklichste, seine tiefste, panische Angst. Für Winston sind das Ratten. O'Brien lässt einen Käfig mit ausgehungerten Ratten auf Winstons Gesicht zuschnallen.
In Todesangst schreit Winston das Einzige, was ihn noch retten kann. Der ultimative Verrat. Tut es Julia! Tut es Julia! Nicht mir! Julia! Mir ist egal, was ihr mit ihr macht. Reißt ihr das Gesicht ab, nagt es bis auf die Knochen. Nicht mir! Julia! Nicht mir!
In diesem Moment bricht sein letzter innerer Widerstand. Er hat Julia verraten, er hat seine Menschlichkeit verraten. Er ist bereit, alles zu glauben, alles zu tun, was die Partei will. Er ist geheilt.
Nach seiner Entlassung aus dem Ministerium für Liebe ist Winston ein gebrochener Mann. Er sitzt im Kastaniencafé, einem Treffpunkt für ehemalige geheilte Gedankenverbrecher, trinkt den widerlichen Siegesgin, spielt Schach und verfolgt die Nachrichten auf dem Telebildschirm.
Er trifft Julia zufällig noch einmal. Sie gestehen sich gegenseitig ihren Verrat in Raum 101. Aber es ist nichts mehr da zwischen ihnen. Keine Liebe, keine Leidenschaft, nur Leere und eine kalte Übereinkunft.
Am Ende sitzt Winston allein da. Er hört eine Siegesmeldung über den Krieg im Radio. Eine wohlige Wärme durchströmt ihn. Er blickt zum riesigen Porträt des großen Bruders auf. Tränen laufen ihm über die Wangen.
Keine Tränen der Trauer, sondern der Reue und der Liebe. Er hat es geschafft. Er liebt den großen Bruder. Die letzte Zeile des Buches ist niederschmetternd. Er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Er liebte den großen Bruder.
Die Geschichte endet hier. Mit dem totalen Sieg des Systems über das Individuum. Es ist ein düsteres, beklemmendes Ende, das dich nicht so schnell loslassen wird. Aber genau deshalb ist es so wichtig.
Okay, die Geschichte ist harter Stoff, keine Frage. Aber warum solltest du dich dem heute aussetzen? Was bringt dir das Lesen von 1984 ganz persönlich in unserer Zeit? Eine ganze Menge.
Erstens, du schärfst deinen Blick für Manipulation. Orwell zeigt meisterhaft, wie Sprache benutzt werden kann, um Denken zu kontrollieren. Und wie Fakten verdreht werden. Geschichtsfälschung.
Wenn du das Buch gelesen hast, wirst du viel sensibler dafür, wie Politiker, Medien oder auch Werbung heute versuchen, uns zu beeinflussen. Du erkennst leichter manipulative Sprachmuster, alternative Fakten oder wenn versucht wird, unangenehme Wahrheiten zu verschleiern.
Das hilft dir, dich nicht so leicht täuschen zu lassen und deine eigene Meinung zu bilden. Zweitens, du verstehst die Gefahren von Überwachung. Big Brother is watching you ist zum geflügelten Wort geworden.
Das Buch macht dir auf drastische Weise klar, was es bedeutet, wenn Privatsphäre komplett abgeschafft wird. In einer Zeit von Social Media, Gesichtserkennung, Smart Homes und staatlicher Datensammelei regt 1984 extrem zum Nachdenken an.
Wo ziehen wir die Grenze? Wie viel Freiheit sind wir bereit, für vermeintliche Sicherheit oder Bequemlichkeit aufzugeben? Das Buch hilft dir, die Debatten um Datenschutz und Überwachung viel bewusster zu verfolgen und deine eigene Position zu finden.
Drittens, du erkennst den Wert von Wahrheit und Freiheit. Winston Smiths verzweifelter Kampf um Wahrheit, Erinnerung und individuelle Freiheit zeigt uns im Umkehrschluss, wie kostbar diese Dinge sind.
Wir leben zum Glück nicht in Ozeanien. Aber das Buch erinnert uns daran, dass Demokratie, Meinungsfreiheit und der Zugang zu unverfälschten Informationen keine Selbstverständlichkeit sind. Es motiviert dazu, diese Werte zu schätzen und zu verteidigen.
Viertens, du lernst über die Macht des kritischen Denkens. Winston scheitert am Ende, aber sein Versuch, gegen den Strom zu denken, ist der Kern der Geschichte. 1984 ist ein Plädoyer dafür, selbst zu denken, Autoritäten zu hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben.
In einer komplexen Welt voller Informationen und Desinformationen ist diese Fähigkeit wichtiger denn je, um dich zurechtzufinden und nicht zum Spielball anderer zu werden. Fünftens, du verbindest dich mit einer wichtigen kulturellen Referenz.
1984 hat unsere Kultur tief geprägt. Begriffe wie Big Brother, Neusprech, Gedankenpolizei oder Raum 101 sind Teil unseres Wortschatzes geworden. Das Buch zu kennen hilft dir, viele Anspielungen in Filmen, Musik, Nachrichten und Diskussionen zu verstehen.
Fazit: 1984 ist keine leichte Kost, aber es ist ein unglaublich wichtiges und aufrüttelndes Buch. Es ist wie ein mentaler Impfstoff gegen Manipulation und Gleichgültigkeit.
Es hilft dir nicht direkt, besser durchs Leben zu kommen im Sinne von Glückstipps, aber es macht dich zu einem wacheren, kritischeren und informierteren Menschen.
Und indem es dich dazu bringt, über Freiheit, Wahrheit und Macht nachzudenken, hilft es indirekt dabei, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Weil wache, kritische Bürger die Grundlage für eine freie Gesellschaft sind.
Das klingt alles sehr intensiv. Alex, was würdest du sagen, ist der zentrale Kampf in 1984?
Im Kern ja, es ist der Kampf des einzelnen Menschen, Winston Smith, gegen ein übermächtiges, totalitäres System, die Partei unter Big Brother. Aber es geht tiefer. Es ist der Konflikt zwischen dem Wunsch nach individueller Freiheit, Wahrheit und Menschlichkeit auf der einen Seite und dem Streben nach totaler Kontrolle, Macht und der Auslöschung des Individuums auf der anderen Seite.
Und warum lügt die Partei ständig und erfindet Dinge wie Neusprech und Doppeldenk? Das scheint so aufwendig.
Weil Wissen Macht ist und die Kontrolle über die Wahrheit die ultimative Macht bedeutet. Indem die Partei die Vergangenheit ständig umschreibt, stellt sie sicher, dass sie immer recht hat. Neusprech soll die Sprache so verändern, dass falsche Gedanken wie Freiheit gar nicht mehr ausgedrückt werden können.
Doppeldenk ist die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Dinge gleichzeitig zu glauben. Das Ziel. Das kritische, unabhängige Denken komplett unmöglich zu machen. Wer die Sprache und die Fakten kontrolliert, kontrolliert die Gedanken.
Genau. Und gibt es in Ozeanien denn überhaupt keine Privatsphäre mehr?
In Winstons Welt gibt es tatsächlich null Privatsphäre für Parteimitglieder. Die Telebildschirme sehen und hören alles, Kinder werden als Spione erzogen, die Gedankenpolizei ist allgegenwärtig. Orwell treibt das auf die Spitze, um uns wachzurütteln.
Er will zeigen, wohin eine Entwicklung führen kann, wenn wir die Bedeutung von Privatsphäre unterschätzen und zulassen, dass Überwachung immer weiter um sich greift. Denk mal an heute. Kameras, Online-Tracking, soziale Medien. Orwells Vision ist erschreckend nah.
Ja, das stimmt. Und warum hasst die Partei Liebe, Freundschaft und Sex so sehr? Das scheint doch menschlich zu sein.
Weil echte menschliche Bindungen Loyalitäten schaffen, die außerhalb der Kontrolle der Partei liegen. Liebe, Freundschaft, sexuelle Lust. All das sind starke, unkontrollierbare Emotionen und Quellen persönlicher Freude und Erfüllung.
Die Partei will aber die einzige Quelle der Loyalität und des Gefühls sein. Sie will, dass alle Energie und Hingabe auf Big Brother und die Partei gerichtet ist. Private Beziehungen sind daher subversiv, eine Gefahr für die totale Macht.
Und warum ist es für die Partei so wichtig, die Vergangenheit zu kontrollieren?
Orwell zeigt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wenn die Partei jederzeit ändern kann, was geschehen ist, kann sie jede aktuelle Handlung rechtfertigen und ihre Unfehlbarkeit beweisen. Es gibt keinen Maßstab mehr, an dem man die Gegenwart messen könnte.
Ohne Erinnerung und eine verlässliche Vergangenheit verlieren die Menschen ihre Identität und die Fähigkeit, das System kritisch zu hinterfragen. Sie werden formbar und manipulierbar.
Was will die Partei oder Big Brother denn nun wirklich? Geht es um eine bessere Welt oder eine Ideologie?
Nein, und das ist das Erschreckende, was O'Brien Winston erklärt. Es geht nicht um das Wohl des Volkes, nicht um Gleichheit, nicht um irgendein höheres Ziel. Es geht um Macht. Reine, nackte, absolute Macht als Selbstzweck.
Die Partei will Macht um der Macht willen. Für immer. Folter, Unterdrückung, Lügen sind keine Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst. Es ist die düsterste Vision davon, was passiert, wenn Macht korrumpiert.
Gibt es denn gar keine Hoffnung in dem Buch? Scheitert nicht jeder Versuch der Rebellion?
1984 ist bewusst düster und endet mit Winstons totaler Niederlage. Orwell wollte warnen, nicht beschwichtigen. Die Hoffnung im Buch ist eher subtil. Sie liegt in Winstons anfänglichem Drang zur Wahrheit, in der kurzen, intensiven Liebe zu Julia.
Und in der Existenz der Prolles, die große Masse der Bevölkerung, die von der Partei weniger streng kontrolliert werden und bei denen, so hofft Winston vage, vielleicht die Kraft für eine zukünftige Veränderung liegt.
Die wichtigste Hoffnung liegt aber außerhalb des Buches. Bei uns, den Lesern, die durch die Lektüre für die Gefahren sensibilisiert werden und im eigenen Leben für Freiheit und Wahrheit eintreten können.
Und ist der Konflikt zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten, innere Partei, äußere Partei, Proles, wichtig?
Ja, diese Struktur ist wichtig, um zu zeigen, wie die Macht funktioniert. Die winzige innere Partei hat alle Privilegien und die absolute Macht. Die äußere Partei wie Winston führt die Verwaltungsarbeit aus und wird streng überwacht.
Die große Masse der Proles wird weitgehend in Ruhe gelassen, solange sie keine politische Gefahr darstellt. Sie wird mit billiger Unterhaltung und Propaganda ruhiggestellt. Diese klare Hierarchie und die gezielte Spaltung der Gesellschaft sind entscheidend für die Stabilität des totalitären Systems.
Wow. Das war ein tiefer Tauchgang in eine beunruhigende, aber unglaublich wichtige Welt. 1984 von George Orwell bleibt ein Meisterwerk, das uns zwingt, über unsere eigene Zeit nachzudenken.
Absolut. Und die neue Übersetzung macht den Zugang zu diesem Klassiker noch einfacher und eindringlicher. Eine absolute Leseempfehlung von uns.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Buchpott. Wir hoffen, wir konnten euch neugierig machen auf 1984 und euch zeigen, warum dieses Buch auch heute noch so viel zu sagen hat.
Bei Buchpott berichten wir täglich über Bestseller, Neuerscheinungen und Insider-Tipps aus dem aktuellen Buchmarkt. Wenn ihr also Buchfans seid, dann folgt uns unbedingt.
Und lasst uns gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr vielleicht zu 1984 denkt. Eure Meinung ist uns wichtig.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Buchpott.
Bis bald!
Buchpott.
Frische Hörbücher täglich, kurz und knackig.
Buchpott.